Vor zwei Wochen war unsere letzte Gemeindestunde und dabei haben wir festgestellt, wir haben uns in den letzten 10 Jahren verändert. Neue Menschen kamen hinzu, andere blieben weg. Vor einigen Jahren sind wir umgezogen, aber vor allem war mit dieser Veränderung gemeint, dass es innere Veränderungen gab. Neue Themen sind aufgebrochen. Sie werden kontrovers diskutiert. Dies alles kann eine positive Entwicklung sein, aber nicht alle erleben diese Entwicklung oder die damit verbundenen Spannungen als positiv. Manche haben in der Gemeindestunde das so in Worte gefasst. Sie sagen, wir als Gemeinde haben die Einmütigkeit verloren. Und wir haben die Liebe Christi verlassen. Es wurde deutlich, dass wir als Gemeinde etwas sehr Kostbares verloren haben. Etwas, was uns die letzten 10 Jahre oder länger beflügelte, was uns motivierte, was uns Spannungen leichter aushalten ließ, was uns die Last mancher Aufgaben leicht machte, was uns auch für Fremde attraktiv machte. Diesen Verlust empfinden wir schmerzlich. Und ich habe den Eindruck, dass wir diesem Verlust auch mehr oder weniger hilflos gegenüberstehen. Bereits vorhandene Ansätze von Schuldzuweisung an uns als Gesamtgemeinde oder auch an Einzelne helfen uns aber nicht wirklich weiter. Gibt es einen Weg zu neuer Einmütigkeit? Wenn ja, wie? Oder was ist eigentlich einmütig? Und was meinen wir, wenn wir sagen, wir haben es verloren? Wenn ich dieses als Predigtthema aufgreife, dann ist mir sehr wohl bewusst, dass das schwierig ist, in so eine aktuelle Situation hineinzusprechen, weil es auch Verletzungen und Empfindlichkeiten gibt. Aber es ist für mich auch schwer, es nicht zu tun, es zu ignorieren. Hinzu kommt noch die Schwierigkeit, einen Weg für Einmütigkeit oder zu Einmütigkeit zu beschreiben, weil die Bibel uns da keine Programmpunkte vorgibt. Ich kann also nur versuchen, jetzt mit dieser Predigt euch so weit teilhaben zu lassen an dem Nachdenken, wie ich jetzt in diesem Nachdenken gekommen bin und darauf hoffen, dass wir miteinander weiteres entdecken und miteinander einen Weg finden. Das Spiel am Anfang sollte uns dazu helfen. Denn Gemeindeleben ist wie ein, ich sag mal, gemeinsames Spielen. Wenn es die Einheit und die Einstimmigkeit gibt, dann geht es leicht. Das Problem fängt da an, wenn wir eben ein paar Leute haben, die sagen, ich spiele nicht mit. Nun ging es uns ja noch gut. Die gesagt haben, ich spiele nicht mit, die haben es tolerieren können, dass die anderen spielen. Was hätte ich machen sollen, wenn sie gesagt hätten, nein? Dann wäre es vielleicht schon zu Ende gewesen. Interessant fand ich auch die Vorschläge der Kinder und der Erwachsenen. Darauf kommen wir sicher noch zurück. Was ist Einmütigkeit? In der griechischen Bibel finden wir das Wort homothymadon. Homo gleich und Thyma, der Wille oder auch die Leidenschaft. Gleiche Leidenschaft, gleicher Mut. Das Wort Mut findet sich in unserem Wort einmütig wieder. Dieses Wort gibt es gar nicht so oft im Neuen Testament. 11-mal in der Apostelgeschichte, 1-mal im Römerbrief. Wenn ich Luthers Konkordanz nehme, finde ich Einmütigkeit öfter, aber da steht im Griechischen ein anderes Wort. Ich habe mich also versucht, auf diese Stellen mit Homothymatos, mit diesem gleichen Willen, dieser gleichen Leidenschaft zu beschränken. Ein paar Beispiele will ich nennen, sie werden mehr oder weniger bekannt sein und uns damit einstimmen auf weiteres Nachdenken. Einmütigkeit, da fällt uns doch sicher zuerst die junge Jerusalemer Gemeinde ein. Apostelgeschichte 1,14 oder 2,46, da heißt es, diese alle, also die nachösterliche Jüngergruppe, verharrten einmütig im Gebet mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit den Brüdern. Frauen und Männer sind einmütig verbunden in der Erwartung des Heiligen Geistes. Oder es heißt weiter, täglich weilten sie einmütig im Tempel, brachen reihum in den Häusern das Brot und nahmen Speise zu sich in Fröhlichkeit und Schlichtheit des Herzens. Sie priesen Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Der Herr aber tat täglich solche, die gerettet wurden, hinzu zur Gemeinde. Spätestens bei diesem Text, denke ich, geht uns das Herz auf und wir sagen, ja, so möchten wir das auch für uns. Ein anderes Beispiel, Apostelgeschichte 7, 56. Wir finden die Einmütigkeit bei der Steinigung des Stephanus in der Gruppe der Gegner der jungen Gemeinde. Sie schrien aber laut und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Einmütigkeit zum religiös motivierten Mord, zur Reinerhaltung der Lehre, auf dass nicht noch mehr Personen von dieser Irrlehre infiziert werden. Paulus selbst war als Beobachter Teil dieser Einmütigkeit. Später rühmt er sich dafür nicht mehr. Dieses Beispiel zeigt uns, dass Einmütigkeit an sich noch nicht der Wert ist, den wir suchen, sondern es geht um eine Einmütigkeit, es geht um uns, um eine Einmütigkeit im Sinne von Christus. Ein anderes Beispiel, Apostelgeschichte 15. Die junge Gemeinde, jetzt nicht mehr nur in Jerusalem, sondern Asien, teilweise schon Europa, erlebt ihre erste, ich sag mal, Zerreißprobe. Denn zu denen, die als Juden Christ wurden, kamen mehr und mehr Menschen dazu, die überhaupt keinen jüdischen Hintergrund hatten, sondern die aus heidnischem Hintergrund kamen, Griechen, Römer. Und damit hängt zusammen die Frage, sind denn diese Heidenchristen jetzt überhaupt vollwertige Christen oder müssen die sich jetzt noch beschneiden lassen, damit sie wie die Juden volles Heil erlangen? Nach jüdischer Vorstellung bedeutete jede Berührung oder jede Tischgemeinschaft mit einem Heiden eine kultische Verunreinigung und damit konnten sie sozusagen keine religiösen Handlungen mehr ausüben, bevor sie sich nicht wieder gereinigt hatten. Diese Regelung bedeutete, dass Judenchristen und Heidenchristen nicht gemeinsam Abendmahl feiern konnten. Das wurde diskutiert. Wie sollte damit umgegangen werden? Ein führender Pharisäer argumentierte, wenn Christus die Erfüllung des Gesetzes ist, dann müssen die Heidenchristen auf das Gesetz des Mose und damit auch auf die Beschneidung verpflichtet werden. Er konnte sich bei seiner Argumentation auf die Bibel berufen. Petrus dagegen hatte im Haus des Römers Cornelius Gottes Handeln anders erfahren. Gottes Heiliger Geist machte eben nicht Halt vor den Heiden, wenn sie denn Jesus als den Sohn Gottes annahmen. Und darum folgerte Petrus, dass dann auch die Judenchristen, den Heidenchristen, nichts an zusätzlichen Verpflichtungen auferlegen dürfen. Petrus konnte sich bei seiner Argumentation nicht auf die Bibel berufen, denn das Neue Testament gab es da noch nicht. Er berief sich auf das, was er mit Gott erlebt hatte. In der Schlussrede dieser Diskussion kam Jakobus zum Wort, der Leiter der Jerusalemer Gemeinde, und er fasst zusammen und sagt, dass die Heidenchristen gleichberechtigt anerkannt werden. Das ist ein Riesenschritt, weil es für einen Juden eigentlich nicht vorstellbar war. Trotz der anfänglichen harten Kontroverse durch unterschiedliche religiöse und kulturelle Hintergründe bedingt, konnte die junge Gemeinde einen gemeinsamen Standpunkt finden. Ich finde, es ist eine beachtliche Leistung. Im nächsten Beispiel schauen wir, wie das in der Praxis war. Das war schwer. Galater 2, Vers 11 bis 14. kommt es zur offenen Auseinandersetzung. In der Praxis hatten einige, die diesen Beschluss, dass die Heidenchristen vollwertige Christen sind, die das mitbefürwortet hatten, nicht den Mut, die Abendmahlsgemeinschaft wirklich durchzuziehen mit ihnen. In Jerusalem hatten sich pharisäisch orientierte Christen einige Zeit später durchsetzen können und hatten sogar Jakobus umgestimmt. Scharfe Auseinandersetzungen blieben nicht aus. Paulus stellt Petrus zur Rede, öffentlich. Die in der Diskussion errungene Einmütigkeit braucht Mut, um gelebt zu werden. Sie braucht Mut, noch bestehende Probleme offen anzusprechen. Und Einmütigkeit will möglicherweise sogar verteidigt werden, in diesem Fall von Paulus. Hätte Paulus nicht entgegen diesem oberflächlichen Einmütigkeitsstreben, ich sag mal, den Streit vom Zaun gebrochen, ob es dann wohl weiter Heidenmission gegeben hätte? Ob es dann wohl eine christliche Gemeinde heute geben würde? Ein fünftes Beispiel. Es kommt in Apostelgeschichte 15, 36 bis 40 zur Trennung eines von der Gemeinde ausgesandten Missionsteams. Wegen Meinungsverschiedenheiten bezüglich eines weiteren Mitarbeiters trennen sich die Wege von Paulus und Barnabas. Wir können aber in der Apostelgeschichte lesen, dass beide Wege gesegnete Wege sind. Und ein letztes Beispiel. Ich möchte nochmal auf die Jerusalemer Gemeinde eingehen, die wir sicher auch als Ideal so in unserer Vorstellung haben, wie sie Einmütigkeit lebten und beieinander waren. 20 Jahre später. Sie teilten alles miteinander, verkauften Hab und Gut. Das heißt, sie gaben ihre Einkommensquelle auf und all dies geschah in Einmütigkeit, in der Hoffnung auf die baldige Wiederkehr des Herrn. Doch auf Dauer erwies sich dieser Weg als problematisch. Diese Gemeinde war arm dran in zweierlei Hinsicht. Zum einen waren sie fortan angewiesen auf finanzielle Unterstützung von anderen. Sie hatten nichts mehr zum Beißen. Paulus sammelte auf seinen Missionsreisen für sie. Und zum anderen waren sie arm dran, weil sie sich sehr schwer daran taten, ihren auf Dauer nicht mehr gangbaren Weg als solchen zu erkennen und zu korrigieren. Soweit zu den Beispielen. Sie zeigen, dass Einmütigkeit etwas sehr Kostbares ist, sehr Schönes, dass es sich einmütig sehr wohl leichter lebt. Aber jetzt kommt das Schwierigere. Wie kommen wir dahin? Oder wie kommen wir wieder dahin? Oder ist das, was wir gerade erleben, vielleicht sogar unser Weg, wieder dahin zu kommen? 4 Schritte möchte ich euch vorstellen, die ich meine, entdeckt zu haben. Könnt mich hinterher gerne korrigieren oder ergänzen. Und ich berufe mich dabei vor allem, nicht nur, aber vor allem auf den Text aus dem Römerbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 7. Ich lese sie. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten Gefallen zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst Gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Erster Schritt. Der Text beginnt mit wir. Wir. Warum finden wir uns hier eigentlich zusammen? Weil wir uns so sympathisch sind? Vielleicht auch. Aber sicher nicht nur. Man kann Gemeinde durchaus vergleichen mit einem Verein. Der findet sich zusammen und er braucht irgendein großes Etwas, sage ich mal, das alle, die dazugehören, miteinander verbindet. Eine für alle gültige Basis. Meinetwegen nehmen wir einen Fußballverein, ist ja nun gerade davon die Rede. Die finden sich zusammen mit ihren Mitgliedern, weil sie gerne Fußball spielen. Natürlich tun die auch noch andere Dinge, aber dieses eine verbindet die Mitglieder. Zurück zur Gemeinde. Hier ist das Einssein in Christus das alles Umspannende, das Verbindende. Dieses Einssein in Christus machen wir aber nicht selber. Das bekommen wir geschenkt. Jesus selbst nimmt uns in dieses Einssein hinein und er überlässt es uns, ob wir uns auch hineinnehmen lassen. Genau dadurch wird Einmütigkeit möglich. In Johannes 17,11 betet Jesus: Ich bitte für sie, dass sie eins seien, wie wir. Sie, das heißt seine Jünger und all die, die durch ihn zum Glauben kommen. Und eins seien wie wir, das meint ihn und seinen Vater. Jesus begründet diese Einheit. Hinter dem Wir der Gemeinde steht das Wir vom Vater Gott und Sohn Gott. Durch diese Einheit werden nun aber unsere Unterschiedlichkeiten der Mitglieder keinesfalls aufgehoben. Wir. Das sind in Römer 15 die Starken und die Schwachen. Das sind die Frommen und die weniger Frommen. Das sind die, die mehr christliche Freiheit oder weniger christliche Freiheit leben. Die Einheit in Christus hat also nichts zu tun mit Gleichmacherei oder Uniformierung, weder äußerlich noch innerlich. Eins in Christus heißt nichts weiter, als dass jeder Einzelne von uns jeden Tag neu Gottes Gnade braucht. Galater 3, 26 bis 28 heißt: Ihr seid also alle Kinder Gottes durch den Glauben in Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Da gibt es nicht mehr Juden und Griechen, nicht mehr Sklaven und Freie, nicht mehr Mann und Weib. Denn ihr alle seid einer in Christus. Jesus bittet für seine Jünger, für seine Gemeinde um diese Einheit. Warum? Weil es eben nicht selbstverständlich ist. Die Einmütigkeit und die Einheit war anscheinend immer gefährdet. Nun ist es die Einheit in Christus, die erst einmal die Voraussetzung, die Basis ist, dass wir von Einmütigkeit oder über Einmütigkeit nachdenken können und dass wir zur Einmütigkeit finden können. Ich komme zu einem zweiten Schritt. Der richtige Platz zwischen Selbstüberschätzung und Selbstunterschätzung. Der Mut zur Anerkennung des Christus im Bruder und in der Schwester. Römer 15, Vers 7. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Wie kann nun dieser Schritt aussehen? Hier merkt ihr vielleicht, fällt es mir immer schwerer, konkret was dazu sagen. Deswegen versuche ich es jetzt mal genau andersrum und sage, wie es nicht funktioniert. Es ist viel einfacher. Ein paar Vorschläge kamen mir vorhin auch. Wie kommen wir also zu der Einmütigkeit? Wir zwingen die anderen. Wurde ja gesagt, ne? Wir zwingen die anderen. Das kann so aussehen. Es gibt in der Gemeinde nur eine richtige Meinung und das ist meine. Und weil es nur die eine Meinung gibt, brauche ich die anderen auch nur noch davon zu überzeugen. Und wer sich nicht überzeugen lässt, der gehört auch nicht mehr dazu. Eine Form von Zwang. Ich kann das noch unterstützen. bestechen wurde gesagt, mit Preisen. Ich kann die anderen bestechen mit Preisen, dass sie mitmachen. Das können lockende Preise oder es können auch bestrafende Preise sein. Ich kann sagen, dann darfst du halt nicht mehr. Und sowas könnte sein, wenn ich Schlagwörter nehme, nicht um andere zu überzeugen, sondern vielleicht um andere zu verletzen. Da sage ich, das, was du behauptest, ist nicht biblisch. Meins ist biblisch. Noch ein Irrweg, meine ich, für die, denen das forsche Vorgehen nicht so liegt, gibt es auch die Gegenrichtung. Entmündige dich selber. Deine Meinung gib einfach auf zugunsten der Meinung der anderen. Die werden es schon richtig machen. Wege, die nicht hinführen. Noch einmal Römer 15, 2 und 7. Jeder von uns sei dem Nächsten gefällig zum Guten, damit er erbaut werde. Nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat. Was heißt das? Wenn ich den Bruder und die Schwester in Christus anerkenne und anerkenne, dass Christus auch durch sie spricht, wie durch mich oder andere, dann brauche ich die eigene Perspektive nicht mehr als die alleingültige zu interpretieren. Ich darf mich selber anfragbar machen. Dann funktioniert weder das Zurücklehnen nach dem Motto, lass die anderen machen, noch funktioniert, ich sage euch mal, wo es lang geht. Denn mit unserem Schweigen oder mit unserem Nichthören bringen wir Christus in unserer Mitte zum Schweigen. Gibt es in unserer Gemeinde genug Leute, die es sich leisten können, ihre Meinung offen einzubringen? Können wir als Gemeinde sie in ihrer Meinung akzeptieren? Können wir ihr Andersdenken nicht nur ertragen, sondern für uns als einen Gewinn verzeichnen? Oder müssen wir anders Fromme aus unserer Gemeinde hinaus katapultieren, um unsere, ich sage mal, falsch verstandene Einmütigkeit zu erhalten? Gemeinsam gilt es, um Einmütigkeit zu ringen. Denn wir können uns als Gemeinde von einer gemeinsamen Basis, von unserer gemeinsamen Voraussetzung her ansprechen lassen. All dieses Fragen führt uns immer wieder zu den Versen 2 und 7. Jeder von uns sei dem Nächsten gefällig zum Guten. Zu schauen, was hilft dem anderen. Was baut ihn, was baut seinen Glauben auf. Und wenn die junge Gemeinde in Jerusalem darauf verzichtete, den Heiden die Beschneidung aufzudrücken, dann können auch wir auf neue Gesetzlichkeit verzichten. Apostelgeschichte 15, 28 heißt es so schön, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch weiter keine Last aufzulegen. Der Text in Römer 15 steht im Zusammenhang der Auseinandersetzung von stark und schwach, von denen, die vielleicht ein weniger oder mehr starkes Regelwerk brauchen, um ihren Glauben zu leben. Und Paulus warnt uns vor der Überheblichkeit denen gegenüber, die ihre Frömmigkeit anders leben. Römer 14, Vers 4 heißt es, wer bist du denn, dass du einen fremden Knecht richtest? Seinem eigenen Herrn steht oder fällt er. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr hat die Macht, ihn aufrechtzuerhalten. Warnung vor Überheblichkeit. Paulus sagt, gib deine Selbstgefälligkeit auf. Deine Selbstgefälligkeit gegenüber denen, die versuchen, anders Christ zu sein. Nicht, dass wir uns selber gefallen in unserer Frömmigkeit. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir Christus gefallen. Darauf kommt es an. Und da endet alle religiöse Selbstgefälligkeit. Da kann Einmütigkeit anfangen. Diese Einmütigkeit macht Schluss mit Ausgrenzung. Der Paulus, kommt mir vor, will es an dieser Stelle zur Spitze treiben. Und er stößt zwei Gruppen gleichzeitig vor den Kopf. die Juden und die Heiden. Er verweist die Heidenchristen auf die Wahrheit, dass Jesus von Nazareth ein Diener der Juden geworden ist. Für die Beschnittenen ist er seinen Weg ans Kreuz gegangen. Und die Judenchristen verweist Paulus darauf, dass Juden und Heiden gemeinsam Gott loben werden. Im gleichen Kapitel. Lasst eure Selbstgefälligkeit, vor Gott kann sie nicht stehen. Ein dritter Schritt. Mut zur Fallunterscheidung. Wann ist Einheit? Wann ist Einmütigkeit? Wann ist Freiheit gefragt? Ich war eine Zeit in der Westschule hier in Jena tätig. Da gibt es im Treppenhaus einen Spruch. In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Dieser Satz stammt von dem lutherischen Theologen Meldenius und er verwendete ihn in den frühen 1620er Jahren in einem Friedenswort an die lutherischen Theologen. Diese führten gerade eine heftige Auseinandersetzung um die Rechtgläubigkeit der Theologie von Arndt. Und es stand die Einheit der lutherischen Kirche auf dem Spiel. En necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Zu Deutsch, natürlich ist es immer etwas schwierig, das ganz einheitlich sozusagen zu übersetzen. Ich versuche es mit: im Notwendigen herrsche Einheit, necessariis unitas, im Zweifelhaften, also im Nicht-Notwendigen oder in dem, was offen ist, herrsche Freiheit, in allem aber Caritas, Nächstenliebe. Meldenius geht also davon aus, dass man die Streitthemen einteilen kann. In Themen, wo Einheit relevant ist und in Themen, wo Einmütigkeit gefragt ist. Einheit. Wo brauchen wir Einheit? Ich denke da, also Einstimmigkeit jetzt auch. Ich denke, da gehören Themen dazu wie unser Glaubensbekenntnis, unsere 10 Gebote, die Bergpredigt oder das Vaterunser. Da wird keiner sagen, da reicht uns Einmütigkeit, sondern hier wollen wir Einstimmigkeit. Und dann gibt es Themen, da lässt die Bibel selber die Antwort offener. Es gibt 2 oder sogar mehr Möglichkeiten. Und das sind die Themen, wo ich denke, wenn wir uns dann zur Einstimmigkeit zwingen wollen, stimmt es nicht mehr. Wenn wir dahin kommen, mag es gut sein, für uns einen gemeinsamen Weg zu finden. Aber die Bibel selber lässt es teilweise offener. Das Gewissen des einzelnen Christen darf nicht eingeengt und die Freiheit Christi nicht geschmälert werden. Zum Beispiel die Götzenopferfrage damals war so ein heißes Eisen. Oder die Frage nach dem Umgang mit Medien heute. Hier sollten unterschiedliche Bewertungen nicht zur Trennung führen. In unserer Gemeinde fallen mir auch Beispiele ein. Wir sind oder verstehen uns als Baptisten. Das heißt, eine Mehrheit hat eine ganz bestimmte Einstellung zur Tauffrage. Trotzdem akzeptieren wir andere Christen. Einmütigkeit bei der Wahl der Ältesten. Die Gemeindeordnung sieht vor, 75% brauchen sie, um gewählt zu werden. Auch eine Form von Einmütigkeit. Und am Ende werden wir alle hinter den Ältesten stehen und sagen, das sind unsere Ältesten, auch für den Fall, dass ich vielleicht nicht zu den 75% der Ja-Stimmen gehört habe. Trotzdem sind es dann meine Ältesten. Oder noch eine Form von Einmütigkeit, wenn wir diskutieren mit dem zweiten Gottesdienst, dann geht es um eine einfache Mehrheit. Haben wir 51% und die hatten wir in der Gemeindestunde, dann wird der Gottesdienst, der zweite Gottesdienst, weitergemacht. Natürlich erwarten und hoffen wir, dass auch die anderen 49 oder weniger sich dahinter stellen und mitmachen. Einmütigkeit. Solche Entscheidungen fällen, das kann manchmal sehr spannend sein. Und es kann auch ärgerlich sein für die 49%. Das heißt, dass wir bei der Einmütigkeit immer Gewinner und Verlierer haben können. Und Einmütigkeit ist auch die Herausforderung, diese Spannung auszuhalten. Ein vierter Schritt. der Mut von Einmütigkeit, Mut, den Weg der Mehrheitsentscheidung mitzugehen. Römer 15, Vers 2 und 3, ich zitiere es noch einmal: Jeder von uns sei dem Nächsten gefällig zum Guten, damit er erbaut werde. Der Weg zur Einmütigkeit ist durchaus kein bequemer Weg. Ich möchte es mal vergleichen mit einer Ehe. Eine gute Ehe ist ein Geschenk Gottes. Keiner von uns, der das erlebt, wird das bezweifeln. Und trotzdem, obwohl wir sagen, es ist ein Geschenk, wissen wir auch, dass eine gute Ehe harte Arbeit ist. Von beiden Seiten. Unser Ringen um Einheit in der Gemeinde ist wie ein Ringen um eine gute Ehebeziehung. Es geschieht immer in Achtung vor dem anderen, dass jeder andere ebenso wie ich das Beste für die Gemeinde erringen will. Der Mut, eine Mehrheitsentscheidung mitzugehen, kann auch an Grenzen stoßen. Diese Grenzen haben wir in unserer Gemeinde selber schon erlebt. Ich erinnere an die Diskussion um den Weihnachtsbaum und es endete damit, dass einige in eine andere Gemeinde gingen. Oder diese Diskussion um die rechte Gebetshaltung. Wenn Geschwister durch eine Entscheidung der Gemeinde persönlich in Anfechtung geraten, dann kann es der Weg sein, dass sich die Wege trennen. Trotzdem werden wir die anderen Geschwister, und ich hoffe auch Sie uns, achten. Einmütigkeit bedeutet nicht unbedingt Einstimmigkeit. Vielleicht ist Einmütigkeit deshalb sogar die größere Herausforderung. Zum Beispiel hat sich da eine Gruppe engagiert. Sie ist überzeugt. Sie vertritt ihre geistliche Position. Sie hat um Verständnis gekämpft und deutlich gemacht, uns ist die oder die Entscheidung sehr, sehr wichtig. Sie hat gemerkt, dass die andere Seite das in gleicher Weise tut. Beide Gruppen in der Gemeinde sind überzeugt von ihren biblischen Argumenten. Und dann wird abgestimmt. Und eine kleinere Gruppe unterliegt. Einmütig sein heißt dann, diejenigen, die nach einer Abstimmung zur unterlegenen Minderheit gehören, arbeiten dennoch an der gemeinsamen Sache weiter. Die Verlierer sagen, gut, wir wollen darauf vertrauen, dass Gott durch dieses Ergebnis seinen Willen für unsere derzeitige Gemeindesituation klar macht. Wir respektieren das. Wir sind immer noch anderer Meinung, aber um Christi und der Gemeinde willen, stehen wir zu dieser Entscheidung. Ich will noch einmal wesentliche Punkte zusammenfassen. Ist Einmütigkeit machbar? Einmütigkeit an sich ist weder christlich noch unchristlich. Es ist eine Bündelung von Kräften einer Gruppe. Einmütigkeit um Christi willen ist möglich, wo ein geschwisterlicher Umgang, einer achtet den anderen höher als sich selbst, gelebt wird. Einmütigkeit kann auch scheitern und zu Trennung führen, was trotzdem die Achtung vor dem Weg und Glauben der anderen nicht ausschließt. Einmütigkeit ist ein Geschenk des Heiligen Geistes, wenn eine Gemeinschaft von Menschen Einmütigkeit ausstrahlt. Es ist eine Gabe Gottes. Wo Christus im Zentrum der Gemeinde und des Glaubens steht, kann es möglich werden, dass wir dies wieder so neu erleben. Und dass sie beide Seiten, einander stehen lassen können und sich gegenseitig nicht bedrängen. Beide können eine Entscheidung treffen und sie dann in Einmütigkeit leben und umsetzen. Darum bete ich und darauf hoffe ich für unsere Gemeinde. Dazu segne er uns. Lasst uns jetzt das Lied singen, Nummer 56 aus den neuen Liedern.